Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe Wiesbaden, alle drei Monate Samstag, 17 bis 18 Uhr. Zuerst einmal wünschen wir unserem Publikum am Radio ein gutes neues Jahr. Im Studio und am Mikrofon sind heute unser Gast
Beate Franke Kern,
an der Technik wie immer Ute Hellwig
und Gisela Sauerwein. Ja, an der Musik eben haben Sie es vielleicht schon erkannt, in welche Region wir Sie heute entführen. Unser heutiges Thema ist wieder einmal Kolumbien. In den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig über Kolumbien berichtet, denn unser Gruppenthema ist die Friedensgemeinde San José de Apartado in Kolumbien. Dazu später mehr. Und wir freuen uns, dass wir wieder eine ausgemachte Expertin zu dem Thema im Studio haben, nämlich Beate Franke Kern, die sich vorhin schon bei Ihnen namentlich genannt hat. Beate, man kann ja schon sagen, dass du vom Lateinamerika-Bacillus infiziert bist. Stellst du dich bitte dem Publikum vor und erzählst uns über deinen Bezug zu Südamerika.
Ja, das Ganze fing 1988 schon an. Seitdem reise ich regelmäßig nach Südamerika. Faszinierend und begeisternd finde ich vor allen Dingen die Freundlichkeit der Menschen, ihre Fröhlichkeit, die sie sich erhalten, obwohl das Leben es manchmal gar nicht mal so gut mit ihnen meint. Mein Mann und ich waren später, nämlich 2002, ein halbes Jahr in Ecuador, haben in einem kirchlichen Sozialprojekt gearbeitet und dabei vor allen Dingen für uns wichtige Erfahrungen gesammelt. Später bereisten wir andere südamerikanische Länder, besuchten Freunde, die wir dann auch gewonnen haben, genossen Landschaft und Menschen. Der Lebensstil der Latinos unterscheidet sich ja von dem unseren, und zwar nicht nur durch ihre positive Weltanschauung, sondern vor allem auch in der Art des Zusammenlebens. Familie, die Gemeinschaft und auch die Nachbarschaft sind ihnen ganz wichtig. Man hilft sich gegenseitig. Es gibt sogenannte Mingas, das sind Nachbarschaftsprojekte, die die Realisierung von Arbeiten ermöglichen, die einer alleine nicht bewerkstelligen könnte.
Was sollte man zunächst einmal über Kolumbien wissen?
Im Nordwesten Südamerikas ist es gelegen. Kolumbien hat Küsten sowohl am Atlantik als auch am Pazifik. Es grenzt im Nordosten an Venezuela, im Südosten an Brasilien, im Nordwesten an Panama. Das wurde 1903 von Kolumbien abgetrennt. Und im Südwesten an Ecuador und Peru. Auf einer Fläche, die mehr als dreimal so groß ist wie Deutschland, leben ca. 49 Millionen Menschen, also etwas mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands. Auf der Karte sieht man große Unterschiede in der Beschaffenheit des Landes. Das Küstentiefland wird von Gebirge, nämlich den Cordilleren, begrenzt, an die sich im Osten dicht bewaldetes Flachland anschließt. Der kolumbianische Teil von Amazonien im Südosten ist fast vollständig von Regenwald bedeckt. Dort leben auch noch die indigenen Bevölkerungsgruppen.
Das klingt ja jetzt sehr nach einer Erdkundestunde.
Ja, das stimmt. Ist aber schon wichtig im Zusammenhang mit den Konflikten in dem Staat. Denn die sehr unterschiedliche Landesstruktur bedingt unterschiedliche wirtschaftliche Schwerpunkte. Es gibt viele Bodenschätze dort, zum Beispiel Erdöl, Erdgas, Kohle, Nickel, Blei, Platin, Smaragde sogar, Eisenerze natürlich und Phosphate, Silber und Gold. Um die Schürfrechte von Smaragden entstand in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ein erbitterter Krieg, der Smaragdkrieg. 60% der weltweiten Smaragde werden zurzeit in Kolumbien geschürft. Aber auch die fruchtbaren, landwirtschaftlich genutzten Flächen stehen im Blickpunkt rivalisierender Kräfte und sind Anlass für bewaffnete Auseinandersetzungen, wie wir am Beispiel des Friedensdorfes noch sehen werden.
Also ein wirklich sehr reiches Land. Und wie hat Kolumbien sich nun zu dem heutigen Staat entwickelt?
Nur zur Erinnerung einige Details aus der Geschichte Kolumbiens. 1819 wurde Kolumbien als Teil Großkolumbiens unabhängig. Großkolumbien umfasste damals die heutigen Staaten Venezuela, Ecuador, Panama, Teile von Guyana und Peru. 1831 wurde Kolumbien unter dem Namen Neugranada selbstständig. Den heutigen Namen Republik Kolumbien erhielt das Land 1886. Damals gehörte Panama noch dazu.
Ganz spannend wird die Entwicklung im 20. Jahrhundert dann allerdings.
Die Zeit von 1948 bis ca. 1964 wird La Violencia genannt, das heißt die Gewalt. Kämpfe zwischen verschiedenen rivalisierenden Gruppen stürzten das Land in schwere Unruhen, denen allein bis 1953 200.000 Zivilisten zum Opfer fielen. Das Hochland war in erster Linie von der Violencia betroffen, besonders die Zonen des Kaffeeanbaus. Zu den Kampfgruppen verschiedener politischer Couleur kamen marodierende Banden, die Bandoleros. 1964 gründete sich die FARC, die bewaffnete marxistische Guerilla-Organisation.
Der es ja zunächst um die Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit ging. Über die FARC wird im Folgenden noch zu sprechen sein, denn die Kämpfe zwischen FARC und dem Staat dauerten bis ins 21. Jahrhundert und man fragt sich, ob sie jetzt beendet sind. Im Gegenteil, man hört ja in der letzten Zeit da wieder einiges Negative. Man spricht insgesamt von 50 Jahren Bürgerkrieg. Wer kämpfte denn da überhaupt gegen wen?
Ja, da stehen auf der einen Seite die kolumbianische Polizei, die Streitkräfte Kolumbiens, die Paramilitärs, das sind letztlich außerhalb der Streitkräfte agierende Soldaten, und der DAS, der Inlandsgeheimdienst. Auf der anderen Seite steht die FARC, das sind die bewaffneten Revolutionäre von Kolumbien, die Volksarmee und die ELN, die Nationale Befreiungsarmee. Die Gruppen sind linksorientiert, marxistisch bzw. sozialrevolutionär. Sie finanzieren sich weitgehend durch kriminelle Aktivitäten. Immer wieder an den Auseinandersetzungen beteiligt ist aber auch die Drogenmafia, die zwar keine eigenständige Partei in den Konflikt darstellen, sondern je nach Situation Finanziers der jeweiligen Kampfgruppen sind. Sie finanzieren sich durch Anbau und Verkauf von Drogen. Das ist überwiegend Kokain.
Und wie ergeht es denn dann der Zivilbevölkerung zwischen all diesen Kämpfern?
Diese bewaffneten Konflikte kosteten mehr als 200.000 Menschen das Leben. Menschenrechte spielen für die Konfliktparteien offensichtlich keine Rolle. Immer wieder setzen sie sich über sie hinweg. Immer wieder werden Zivilisten Opfer dieser Auseinandersetzungen.
Und warum geraten Zivilisten, zum Beispiel die Bauern, zwischen die Fronten?
Die Bauern werden von ihrem Land vertrieben. Vorhin hatten wir schon erwähnt, dass Kolumbien reich an Rohstoffen ist. Diese Rohstoffe werden von Großunternehmen gefördert. Ich erinnere nochmal an die Förderung von Öl, Erdgas, Edelmetallen und so weiter. Aber auch im Agrarbereich sind Großunternehmen tätig. Da gibt es zum Beispiel die Fedegan, das ist der Verband der Viehzüchter. Natürlich dürfen wir auch die Drogen nicht vergessen. Wer nicht kooperiert, wird vom Land vertrieben.
Und wie genau geht das dann vor sich, diese Vertreibung?
Ja, es gibt Berichte von Kleinbauern über die Vorgehensweise der Kampfgruppen. Sehr berührt hat mich der Bericht von Mariella H., einer ehemaligen Kleinbäuerin, über die Vertreibung ihrer Familie aus der Region. Das ist die Region Montes de Maria. Ich zitiere sie nach einem Bericht von Benjamin Bobbe, Hans-Seidel-Stiftung. Die Situation damals war schrecklich. Unsere Finca, das ist wohl ein kleines Haus ohne Stromanbindung, mit angrenzender Parzelle für Landwirtschaft gewesen, die liegt außerhalb des Dorfes. In manchen Nächten kamen die Paramilitärs, in anderen die Guerilleros. Die Paramilitärs wollten immer etwas zu essen bekommen und sie zwangen uns, für sie zu kochen. Hätten das die Guerilleros herausgefunden, hätten sie uns getötet. Das ist bei uns in der Gegend passiert. Das war nun mal so. Und hätten wir den Paramilitärs das Essen verweigert, so hätten uns eben diese getötet. Mein Cousin haben sie getötet, nicht die Paramilitärs, sondern die Guerilla. Er war mit dem Vieh unterwegs. Warum sie das taten, wissen wir bis heute nicht. So wie in diesem Bericht können wir uns die Situation der Kleinbauern vorstellen, an deren Land starkes wirtschaftliches Interesse bestand, beispielsweise zur Förderung von Rohstoffen.
Kommen wir nun auf die Friedensgemeinde zu sprechen. Was sollten unsere Zuhörer darüber wissen?
Das Dorf San José de Apatado liegt nahe an der panamaischen Grenze in einem fruchtbaren Gebiet der Region Urabá. Zugleich durchziehen das Gebiet wichtige Transportwege, nicht zuletzt auch für den Transport bzw. den Schmuggel von Drogen. Interessant ist das Gebiet also für alle bereits erwähnten Interessengruppen. Da das Dorf von rivalisierenden Gruppen umkämpft ist, wäre es wenig sinnvoll, sich einer Gruppe anzuschließen. Also erklärte sich die Dorfgemeinschaft umfasste damals 1350 Einwohner, im März 1993 zum Friedensdorf und gab sich die Regeln der Gewaltfreiheit.
Friedensdorf, Friedensgemeinde, was ist das eigentlich überhaupt?
Die Bewohner des Dorfes haben sich bestimmte Regeln für ihr Zusammenleben gegeben, vor allem Pazifismus. Sie wollen aber auch nach und nach Autarkie erreichen und damit noch unabhängiger sein. Sie bilden ihre Kinder und Jugendlichen selbst aus. Sie pflegen dieses genossenschaftliche Arbeiten, von dem vorhin schon die Rede war, im gemeinschaftlichen Terrain, haben eine basisdemokratische Entscheidungskultur und es gibt keinen Alkohol und keine Waffen in dem Dorf. Diese Regeln kann der Besucher sofort am Dorfeingang lesen, die stehen auf einem Schild.
Wo gibt es überall Friedensgemeinden?
Wenn man den Begriff im Internet eingibt, wird man sofort auf San José stoßen. Es soll aber in Kolumbien insgesamt 20 Friedensgemeinden geben. Die bekannteste ist eben San José, die ja auch 2007 mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet wurde.
Wie könnte man die besondere Lage von San José kurz beschreiben?
Die Friedensgemeinde von San José de Apatado lebt in einer Siedlung vor der Stadt. Ihre Mitglieder setzen sich, wie ihr Name schon ausdrückt, für ein Leben in Frieden ein, sind daher politisch neutral und haben allen Bewaffneten den Zugang zu ihrer Siedlung verboten. Ganz egal, ob es sich um staatliche Sicherheitskräfte, Paramilitärs, FARC oder andere Guerillagruppen handelte.
Es ist vielleicht wichtig, mal zu sagen, warum diese Friedensgemeinde überhaupt für die rivalisierenden Gruppen so interessant ist.
Schon erwähnt hatte ich ja die Fruchtbarkeit dieses Gebiets und die Transportwege, die vom Narkotrafico genutzt werden, aber auch anders. Zusätzlich muss man auch bedenken, dass in Ermangelung einer wirkungsvollen Landreform die Existenz kleiner Gebiete, die Ausbreitung von Großunternehmen der Landwirtschaft oder auch für die Gewinnung von Bodenschätzen hinderlich sind. Die ländlichen Gemeinden andererseits verteidigen ihr angestammtes Gebiet, leben ihre Kultur, pflegen ihre Gemeinschaft. Sie ist ihre bedeutende Grundlage. Diese eher konservativen Menschen sind, ja, man kann sagen, abgehängt von Modernisierung und Fortschritt, werden von Staatswegen nicht gefördert, leben ihr Leben so, wie sie es immer gelebt haben.
Also sie leben in erster Linie von der Landwirtschaft. Was bauen sie an?
Kaffee, überwiegend Kakao und Bananen, die dann beispielsweise nach Europa exportiert werden. Aber die Erzeugnisse sind natürlich auch für den Eigenbedarf bestimmt, denn sie wollen ja in jeder Form autark sein. Sie betreiben inzwischen ökologischen Anbau und exportieren inzwischen ihre Bananen nach Deutschland an Fairtrade-Unternehmen.
Das alles klingt ja unglaublich positiv.
Ja, einerseits stimmt es. Andererseits ist es schwer, als Bollwerk zwischen den Gruppen zu bestehen. Denn die Provinz, in der das Dorf liegt, ist stark umkämpft. Dieser Kampf kostete 200 Menschen das Leben. Opfer des Militärs, der Paramilitärs und der Guerilla. 2005 war besonders schwer. Da kam es zu einem Massaker, dem mindestens 8 Menschen zum Opfer fielen. Für ihre Neutralität mussten insgesamt so viele Menschen ihr Leben geben. Ein Kaffeebauer bezeichnet die Lage der Bauern als Spielball der bewaffneten Akteure.
Im Jahr 2016 erfolgte ja dann eine unglaubliche Wende. Es kam zu einem Friedensabkommen zwischen dem Staat und der FARC. Und dieses Friedensabkommen hat ja dann auch mal bewirkt, dass der damalige Präsident Santos den Friedensnobelpreis erhielt.
Am 22. Juni 2016 wurde der Abschluss eines endgültigen Waffenstillstands zwischen der FARC und den Vertretern der kolumbianischen Regierung bekannt gegeben. Das machte Mut. Die FARC verpflichtete sich, innerhalb von 180 Tagen alle Waffen an Vertreter der Vereinten Nationen abzugeben. Außerdem war beabsichtigt, die verbliebenen, geschätzt etwa 7000 Aktivisten der FARC, schrittweise in die kolumbianische Zivilgesellschaft zu integrieren. In einem allerdings nicht bindenden Referendum lehnte am 2. Oktober 2016 eine knappe Mehrheit von 50,22% der Kolumbianer den Friedensvertrag ab.
Was hat sich denn daraufhin verändert?
Im März 2017 begann die FARC, die Waffen niederzulegen. Ende Juni 2017 bestätigten die Vereinten Nationen, dass die Entwaffnung der FARC abgeschlossen sei. Bis zu der Entwaffnung war die FARC die größte und aktivste Guerilla-Organisation Lateinamerikas. Sie wurde von Kolumbien, den Vereinigten Staaten, Kanada, der EU, Neuseeland, Peru und Chile offiziell als terroristische Organisation eingestuft. Im November 2017 strich die EU die FARC von ihrer Liste der terroristischen Organisationen. Ende August letzten Jahres entbrannte der Konflikt erneut, indem eine kleine Fraktion von ehemaligen FARC-Anführern sich wieder bewaffnete, da von Seiten der kolumbianischen Regierung die Friedensvereinbarungen nicht eingehalten worden seien, so sagten sie. Die Reaktion darauf war ein Militäreinsatz, bei dem mehrere FARC-Mitglieder getötet wurden.
Und wie ist die Situation heute?
Leider hat sich bisher noch nichts zum Besseren verändert, im Gegenteil. In der Umgebung der Friedensgemeinde San José de Apartado nehmen die paramilitärischen Aktivitäten seit Ende 2016 wieder zu. Die BewohnerInnen der Friedensgemeinde und andere Personen, die in dieser Gegend leben, sind zunehmend Übergriffen und Drohungen ausgesetzt. Seit Dezember 2017 werden GemeindesprecherInnen mit dem Tod bedroht. Delgado Tuberquia, Mitglied des internen Rates der Friedensgemeinde von San José de Apartado, berichtete, er habe 2017 mindestens 8 Morddrohungen erhalten, zuletzt am 30. November des Jahres. Am 29. Dezember wurde der Rechtsbeistand der Gemeinde Germán Graciano Pozo von 5 Paramilitärs angegriffen und verletzt. Verdächtige wurden von den Behörden jedoch trotzdem wieder freigelassen.
Auf die juristische Aufarbeitung der Verbrechen kommen wir später noch einmal zurück. Aber zunächst interessiert es einmal, welche konkreten Ziele Amnesty dort geltend macht.
Wir setzen uns dafür ein, dass von Seiten der Regierung Maßnahmen ergriffen werden, die den BewohnerInnen der Friedensgemeinde das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gewährleisten. Außer den vielen Todesfällen erhielten 350 Menschen Todesdrohungen. 100 wurden gefoltert und 50 Menschen wurden vertrieben. Fast schon täglich erfahren wir von Drangsalierungen, um die Bewohner dort zu ängstigen und einfach mürbe zu machen. Bis zu ihrem 20. Geburtstag zählt die Gemeinde 4000 Menschenrechtsverletzungen durch unterschiedliche Aggressoren. Die Mehrzahl der Tötungen wurde von Paramilitärs mit Billigung und Unterstützung der Streitkräfte begangen. Die zunehmend angespannte Situation macht deutlich, dass auch mehr als 20 Jahre nach Gründung der Friedensgemeinde konkretes Handeln notwendig ist, um die Sicherheit ihrer BewohnerInnen zu gewährleisten.
Die Sicherheit gewährleisten. Wie hat man sich das vorzustellen?
Ich will ein Beispiel geben. In den vergangenen Jahren wurden wiederholt Blockaden aufgebaut, damit Dinge des täglichen Bedarfs nicht in die Gemeinde gebracht werden konnten. Oftmals blieb es aber nicht bei der Blockade, sondern führte zu Tötungen. Hunderte der Bewohner der Friedensgemeinde, die es doch wagten, in die nahegelegene Stadt zum Einkaufen zum Beispiel zu gehen, wurden umgebracht. Daher versucht die Gemeinde in zunehmendem Maße auch autark zu werden. Das schlimmste Ereignis der letzten Jahre war sicherlich das Massaker am 21. Februar 2005, infolgedessen 8 Mitglieder der Gemeinde von Paramilitärs und Soldaten der 17. Brigade umgebracht wurden.
Wurden die Täter jemals zur Rechenschaft gezogen?
Die meisten Menschenrechtsverletzungen werden nicht geahndet. Nur nach dem Massaker 2005 gab es ein wenig Fortschritt bei den Untersuchungen. Das konstatiert PBI, das sind die Peace Brigades International. Hilfreich in dem Zusammenhang war allerdings die Gründung einer Wahrheitskommission, die die Verbrechen, die die Morde der vergangenen Jahre aufarbeitet und die Täter zur Rechenschaft zieht.
Weiß man denn, wer das Massaker 2005 verübte?
Täter waren Paramilitärs, aber mitverantwortlich war das Militär, das seiner Aufgabe, die Menschen zu schützen, einfach nicht nachgekommen war.
Man weiß also, zu welcher Gruppe oder welchen Gruppen die Täter gehörten. Konnte man derer denn wenigstens habhaft werden?
Einige, über 20 Täter, erhielten tatsächlich zwischen 20 und 40 Jahren Freiheitsentzug. Die Mehrheit aber ging straffrei aus.
Also wir haben jetzt erfahren, dass die Widersacher das Leben dort komplett aus dem Gleichgewicht bringen. wurde eigentlich nach dem Friedensabkommen, wurden nach dem Friedensabkommen nicht auch Gruppierungen verboten und beendeten diese ihren Kampf?
Schon. Aber es entstanden dann neue, illegale, bewaffnete Gruppen. Diese gehen in kleinere Gemeinden und bedrohen die Bevölkerung dort, wenn diese nicht mit ihnen kollaborieren und ihre Anwesenheit in dem entsprechenden Gebiet unterstützen. Wer sie nicht unterstützt, wird getötet. Besonders treten die AGC, das sind die Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hervor, die nach dem Friedensabkommen in einigen Gegenden an die Stelle der FARC getreten sind. Auch von der Zahlung von Schutzgeldern ist die Rede.
Sind denn außer den dörflichen Gemeinden auch noch andere Bevölkerungsgruppen hier besonders gefährdet?
Ja, vor allem zivile Politiker und Menschenrechtsverteidiger sind in Lebensgefahr. Besorgniserregend ist die sichtbare Zunahme von Neoparamilitärs in ländlichen Gebieten. Aber für die Regierung gibt es keine Paramilitärs mehr nach dem Friedensabkommen. So werden Bedrohungen nur noch als organisiertes Verbrechen oder andere Kriminalitäten interpretiert, wie beispielsweise Drogenhandel. Auf alle Fälle hat der kolumbianische Staat offensichtlich noch keine effektive Möglichkeit gefunden, um Gefährdungen zu erkennen und die Menschen zu schützen.
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Gespräche zwischen Vertretern der Wahrheitskommission und der Friedensgemeinde. Das war ja wohl ein gutes Mittel, um wenigstens einen Anfang zu machen, um Vorkommnisse zu verarbeiten und Bedingungen für die Zukunft festzuhalten. Stimmt das?
Im Endeffekt schon. Allerdings denken viele Bewohner der Friedensgemeinde, es gebe einen Vernichtungsplan des Staates gegen sie. Das war der Grund, warum sie seit dem Massaker von 2005 jegliche Gespräche mit Vertretern der Regierung ablehnten. Und auch deshalb war natürlich das Gespräch zwischen der Wahrheitskommission und Vertretern der Gemeinde so wichtig. Nach dem Gespräch gab es zwar noch immer eine gewisse Skepsis, aber durchaus auch Hoffnung. Einerseits dankte man der Kommission für ihren Einsatz, einfach auch für ihr Zuhören zu den Berichten über diese vielen Erfahrungen der Gemeinde. Hierbei wurde die große Belastung der Gemeinde deutlich gemacht. Aber die Gemeinde konnte auch darstellen, welch beispielhaftes Lebensprojekt hier geplant wurde und noch immer die Basis für das Zusammenleben bildet, auf das sie ja auch stolz sind. Andererseits war man aber auch skeptisch, ob die Fähigkeiten der Kommission ausreichen, um vorherrschendes Unrecht und Unterdrückung zu verändern und der Gemeinde ein würdiges Zusammenleben in Gegenwart und auch in der Zukunft zu ermöglichen. Ein Mitglied der Gemeinde nahm die Gelegenheit wahr, international tätigen Initiativen für ihre Solidarität und die Unterstützung zu danken. Die Gemeinde wird weiterhin ihren Weg für den Frieden gehen und auch versuchen, die Ruhe wiederzufinden, die ihnen letztlich gestohlen wurde.
Die Friedensgemeinde ist inzwischen ja auch international bekannt, spätestens seit sie 2007 den Aachener Friedenspreis erhielt. Und die Angehörige der Friedensgemeinde waren ja schließlich auch mal in Wiesbaden.
Ja, das war ein ganz besonderes Erlebnis für uns. Das war 2013, als uns eine Delegation der Gemeinde in Wiesbaden besuchte.
Welchen Eindruck hast du von den Menschen damals dort gewonnen?
Sehr engagiert, absolut informiert, mutig und offen, diskussionsfreudig, wobei es eigentlich von uns aus keine Diskussionsthemen gab. Wir waren mit ihnen einig. Es war einfach interessant, authentisch zu erfahren, wie es sich so in San Jose lebt, wie diese Leute denken, was ihnen wichtig ist. Ja, das war sehr schön für uns.
Nun gibt es ja eine neue Regierung in Kolumbien. Wie geht es unter Duque weiter?
Es gibt ein Gesprächsangebot von Ducke über soziale, wirtschaftliche und politische Veränderungen in seinem Land zu sprechen. Ja, das ist ja schon ein Erfolg. Zum Protest für ein gerechteres und friedliches Kolumbien hatten allerdings dann auch Gewerkschaften, Ureinwohnergruppen, Studentenverbände und junge Kolumbianer über die sozialen Netzwerke aufgerufen. Schnell wurde der Streik von breiten Teilen der Bevölkerung getragen. Künstler und Schauspieler riefen zur Teilnahme auf. Und auch die Kirche unterstützte den Aufstand. Gut 200.000 Menschen gingen weitgehend friedlich gegen Missstände auf die Straße, die zuletzt auch die Bevölkerung im benachbarten Chile rebellieren ließ. Zu niedrige Löhne, zu große Privilegien für die Reichen, zu wenige Arbeitsplätze, zu teure Bildung und zu schlechte Gesundheitsversorgung. Und dann ein Wirtschaftswachstum, dessen Rendite nicht dem Gros der Bevölkerung zugutekommt.
Reiht sich das ein in die anderen Protestbewegungen in Südamerika?
Kürzlich gab es ja Massendemos. Ich zitiere hier aus der Taz vom November 2019. Die Kolumbianer fordern insbesondere höhere Renten, mehr Geld für Bildung und die konsequente Umsetzung des Friedensabkommens mit den revolutionären Streitkräften Kolumbiens.
Man könnte nun nach all dem den Eindruck gewinnen, dass ganz Lateinamerika nur aus militärischen Konflikten bestünde, aber darüber hinaus dürfen wir die Bedeutung der Kultur nicht vergessen. Der wohl berühmteste Kolumbianer, der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez, hat übrigens auch in dem langjährigen Konflikt mit der FARC vermittelt. Er sagte über die Region Kolumbien: Die Karibik wird bis heute vor allem als ein geografischer Raum verstanden. Sie ist aber zuallererst ein großer kultureller Raum. Die Vermischung dieser Kulturen hat den eigentümlichen Charakter der Karibik erschaffen, der das Unwahrscheinliche möglich macht. Das Schwierige ist nur, man muss daran glauben. Und uns lateinamerikanischen Schriftstellern ist genau dieser Ton gelungen, der das glaubhaft macht. Leider geht unsere Sendezeit zu Ende. Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Sendung. Dank an Beate.
Gerne.
Ute an der Technik.
Wenn Sie Interesse haben, in unserer Gruppe mitzuarbeiten, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Wir treffen uns jeweils am zweiten Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Amnesty-Büro Wiesbaden, Wallramstraße 16a, Gemeinschaftszentrum, Alte Gewerbeschule im ersten Stock. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, den 12. Februar statt. Sie erreichen uns über E-Mail info@amnesty-wiesbaden.de. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541. Wir möchten es nicht versäumen, auf unsere Veranstaltungen in Wiesbaden hinzuweisen. In Kooperation mit der Volkshochschule Wiesbaden und der Initiative gegen die Todesstrafe zeigen wir eine Ausstellung Draw Me the Abolition, die sich mit der Todesstrafe auseinandersetzt. Die Ausstellung zeigt Bilder eines internationalen Kunstjugendwettbewerbs zum Thema Abschaffung der Todesstrafe von Jugendlichen aus 14 Ländern. Entstanden sind beeindruckende Bilder, die zeigen, wie sich Jugendliche mit der Todesstrafe auseinandersetzen. Die Ausstellung ist in der VHS Wiesbaden Foyer Haus B, Alcide de Gasperi Straße 5, noch bis zum 27. März 2020 zu sehen. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am 27. und 28. Februar zeigen wir gemeinsam mit dem Murnau Filmtheater den Film Spuren 2011 schockte die Offenbarung der rassistischen Morde der rechtsextremen Terrorgruppe NSU ganz Deutschland. Die türkischstämmige Filmemacherin Badem Soy beschäftigt sich seitdem mit der Frage, wie die deutschen Sicherheitsbehörden all die Jahre davon nichts mitbekommen haben konnten. In Spuren nimmt sie die Perspektiven von 3 der 10 betroffenen Opferfamilien ein und macht dabei unter anderem auf die lange Tradition rechter Morde in der deutschen Geschichte aufmerksam.